D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages.
Nicht nur Menschen ertränken manchmal ihren Frust in Alkohol. Ein Experiment an der Universität Kalifornien in San Francisco hat gezeigt, auch Obstfliegen trinken gerne mal einen. Ganz besonders, wenn sie keinen Sex bekommen. Ein Teil der männlichen Versuchsfliegen durfte sich mit paarungswilligen Weibchen vergnügen. Der Rest wurde mit Weibchen zusammengebracht, die sich bereits gepaart hatten. Wie die Forscher im Fachmagazin Science Online berichten, hatte die Gruppe mit Sexentzug eine Vorliebe für Nahrung mit Alkoholanteil. Laut den Forschern wirken dabei ähnliche Botenstoffe im Fliegenhirn wie beim Menschen. Man hofft deshalb auch auf neue Erkenntnisse über die menschliche Sucht. Alkoholkonsum bei Tieren wurde schon bei Mäusen, Ratten und Affen nachgewiesen, etwa wenn sie längere Zeit einsam waren oder Opfer von Gewalt wurden. Die aktuelle Studie ist nach Angaben der Wissenschaftler aber die erste, in der es um unerfülltes Verlangen geht.
Anonymes Zwitschern ist in Teilen von China jetzt offiziell tabu. Dort tritt heute eine Registrierungspflicht für Twitter-ähnliche Mikroblogs in Kraft. Alle Nutzer, die sich in der Hauptstadt Peking und in einer weiteren Provinz für einen solchen Dienst anmelden, müssen ihren echten Namen, ihre Personalausweisnummer und ihre Kontaktdaten angeben. Wer der Regel nicht folgt, soll keine Beiträge mehr ins Netz stellen dürfen. Mehr als 500 Millionen Chinesen nutzen Kurznachrichtendienste. Immer wieder waren darüber regierungskritische Beiträge oder Informationen über Aufstände und Korruptionsfälle veröffentlicht worden. Das Regime versucht seit langem, soziale Netzwerke und Kurznachrichtendienste stärker zu kontrollieren. Experten befürchten, dass die neue Registrierungspflicht zu Repressalien gegen Blogger führen könnte. Der weltweit bekannteste Kurznachrichtendienst Twitter ist in China gesperrt.
Ein Hobbit hat treue Gefährten. Wie in der Herr-der-Ringe-Saga könnte das auch für eine Kneipe namens The Hobbit in der englischen Stadt Southampton zum Erfolg führen. Das Pub hatte Post aus Hollywood bekommen. Es sollte seinen Namen ändern und Dekorationsartikel aus Mittelerde entfernen. Jetzt zeichnet sich überraschend eine Einigung ab. Die Produktionsfirma hat Medienberichten zufolge angeboten, auf einen Prozess zu verzichten und den Rechtsstreit außergerichtlich zu lösen. Ob die Kneipe weiter The Hobbit heißen darf, ist aber noch nicht klar. Die Wirtin des Pubs hatte die Unterstützung von zehntausenden Facebook-Nutzern bekommen. Nach ihrer Einschätzung könnte das der Hollywood-Firma Angst angejagt haben.
Eine richterliche Entscheidung sollte eigentlich dem Buchstaben des Gesetzes folgen. In Bolivien hat sich ein Verfassungsrichter jedoch nach eigenem Bekunden von Coca-Blättern leiten lassen, als er sein Urteil sprach. Wie BBC Mundo berichtet, führte Gilberto Cusi die Methode im Fernsehen vor. Demnach ließ er die Blätter in eine Decke rieseln und traf seine Entscheidung abhängig davon, wie die Blätter fielen. Außerdem erklärte Cusi, die Coca-Blätter würden ihm helfen, mit Pflanzen, Bergen und Flüssen zu kommunizieren. Politiker und Juristen forderten umgehend seinen Rücktritt. Der Angehörige des Stammes der Aymara war erst im Oktober vom Volk gewählt worden. Laut BBC ist Bolivien das einzige Land, das seine höchsten Richter vom Volk bestimmen lässt. Die Regierung habe entsprechende Reformen als demokratischen Fortschritt gepriesen.
Dass für Biokraftstoff Nahrungsmittel wie Getreide oder Zuckerrüben verarbeitet werden, macht vielen Verbrauchern Bauchschmerzen. In Sachsen-Anhalt ist jetzt eine Anlage in Betrieb gegangen, die den Kraftstoff Biomethan aus Stroh herstellt. Nach Angaben des Betreibers ist es die weltweit erste Anlage dieser Art. Sie könne pro Jahr 20.000 Tonnen Stroh verarbeiten. Der Biokraftstoff wird gewonnen, indem pulverisiertes Getreidestroh in einem Behälter mit Hilfe von Bakterien zu Biogas vergoren und anschließend von Schwefel und Kohlendioxid gereinigt wird. Heraus kommt dann Biomethan, das an Erdgastankstellen angeboten wird. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum in Leipzig geht davon aus, dass rund ein Viertel des jährlichen Strohaufkommens für die Herstellung von Bioenergie genutzt werden könnte. Heraus käme genug Kraftstoff für 4 Millionen Autos.
Eine Hornisse sollte sich besser nicht in einen Bienenstock verirren. Sie wird dort wahrscheinlich regelrecht weich gekocht. Wissenschaftler haben untersucht, wie sich japanische Honigbienen gegen Eindringlinge wehren. Die Insekten formieren sich demnach zu einer Kugel und schließen die Hornisse darin ein. In einem Bericht der britischen BBC ist die Rede von einem Killerball. Die Hornisse erstickt schließlich darin, vor allem weil sie großer Hitze ausgesetzt ist. Dieser Mechanismus war bereits bekannt, japanische Forscher haben aber jetzt geklärt, wie die Bienen die Hitze erzeugen. Sie untersuchten das Gehirn der Insekten. Dabei fanden sie heraus, dass eine bestimmte Hirnregion größere Aktivität zeigte, wenn die Bienen ihren Killerball formten. Dadurch entstehe die für die Hornisse tödliche Hitze.
Viel hilft manchmal auch viel. Das gilt britischen Forschern zufolge auch für die Augen von Riesenkalmaren. Denn die können bis zu 27 cm Durchmesser erreichen. Warum die Augen so groß sind, war bisher ein Rätsel. Wie die Wissenschaftler aber jetzt im Fachmagazin Current Biology schreiben, nutzen die Riesenkalmare ihre Augen vor allem, um leuchtende Objekte wahrzunehmen. Das schütze sie vor ihrem Fressfeind Nummer 1, dem Pottwal. Denn wenn sich die Wale durch das Wasser bewegten, scheuchten sie kleine Algen und Meerestiere auf, die dann Licht produzierten. Dieses Licht könnten die Tintenfische selbst in 500 Metern Tiefe wahrnehmen. Für ihre Erkenntnisse berechneten die Wissenschaftler die Sehkraft von Meerestieren im Verhältnis zur Augengröße. Ihren Ergebnissen zufolge können die Kalmare ein Wasservolumen von über 7 Milliarden Litern um sich herum nach Fressfeinden scannen. Das entspräche einem Raum, in dem die Cheops-Pyramide knapp 2,5 Mal Platz hätte.
Das Deutsche Historische Museum in Berlin muss auf eine umfangreiche Plakatsammlung aus jüdischem Besitz verzichten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat entschieden, dass das Museum die 4.200 Stücke den rechtmäßigen Eigentümern in den USA zurückgeben muss. Der jüdische Kunstliebhaber Hans Sachs hatte die Plakate in Deutschland zurücklassen müssen, als er 1938 in die USA emigrierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg tauchten sie in einem Ostberliner Keller wieder auf, gelangten in das DDR-Museum für deutsche Geschichte und nach der Wiedervereinigung ins Deutsche Historische Museum. Vor 7 Jahren forderte der Sohn von Hans Sachs erstmals die Rückgabe der Plakatsammlung. Das DHM lehnte ab, mit dem Argument, die Ansprüche auf die NS-Raubkunst seien inzwischen verjährt. Außerdem habe Hans Sachs in den 60er Jahren eine Entschädigung bekommen. Der Bundesgerichtshof erkannte den Anspruch der Sachs-Erben jetzt in höchster Instanz an. Experten schätzten den Wert der Sammlung Sachs auf 4 Millionen Euro.